Herzlich willkommen, sage Ihnen allen, Andrea Marti. Wer druckt denn die wunderbaren Papier, die bei den Schriftenständen, in den Kirchen, an einem Auflegen tun? Von wo bekommt man die wunderbaren Medaillen? Wer ist der Prälat Johannes Evangelist Kleiser, die Maria Welauer und der heilige Petrus Canisius? Wieso haben 1998 Canisius-Schwestern ihren 100. Geburtstag feiern? Wieso wirken über 50 Schwestern immer noch in Brasilien? Das erfahren wir heute im Rahmen von einem Bericht, der im Joliment in Freiburg bei den Canisius-Schwestern aufgezeichnet worden ist. In diesem Zusammenhang durfte ich ein Interview mit der Schwester Juliana und Schwester Maximilian führen. Schwester Maximiliana, wer war der heilige Petrus Canisius?
Petrus Canisius war Jesuit, einer von den ersten Mitgliedern von der Gesellschaft Jesu, die Ignatius von Loyola gegründet hat. Canisius ist 1521 in Nijmegen, Holland, geboren, kam als 15-Jähriger nach Köln zum Studium. Dort ist er mit dem Glaube, er muss ein lebhafter Junge gewesen sein. Er sagt später in seiner Autobiografie, in seinen Bekenntnissen, er war ein oberflächlicher Junge, der Dummheiten gemacht hat. Und der Vater schickt ihn nach Köln zum Studium. Dort hat er gute Lehrer, kommt mit der ersten Patres, Jesuiten, in Berührung, ist begeistert davon, tritt mit 22 Jahren Jesuitenorden bei. 3 Jahre später wird er zum Priester geweiht. Weil er ein außergewöhnlich begabter Mensch war, bekam er gleich schon außergewöhnlich wichtige Aufgabe. Er war Professor für Theologie. Er war Reformer für die Universitäten, die damals reformbedürftig waren. Er hat gespürt, dass Studium, Schule für die Jugend sehr wichtig ist. Und wo er hinkam, hat er Kollegen gegründet. Er war Konzilsvater. Er hat aber auch gespürt, die Hilflosigkeit beim Volk, was Glaubensfrage anbelangt. Er war Missionar. Er hat gepredigt vor der einfachen Leute. Er war praktisch der Kopf von der katholischen Reform damals in der Glaubensspaltung. Und dort hat er Wesentliches geleistet. 1580 hat ihn sein Provinzial nach Freiburg geschickt. 56 Jahre war er damals. In die Enklave Freiburg, umgeben von Genf, Calvin, Bern, die Reformierte. Also Freiburg war damals Insel. Und dank Canisius ist Freiburg eigentlich bis heute und ist auch heute noch eine katholische Enklave, wenn man das so sehen will. Er hat gleich mit der Gründung vom College begonnen, St. Michael. Und schon 2 Jahre nach seinem Kommen nach Freiburg konnte im College unterrichtet werden. Und dann hat er seine seelsorgliche Tätigkeit in Freiburg weitergeführt. Er hat gepredigt. Bekannt sind Briefe von ihm, die er nach Rom geschickt hat. Weil damals war es Fastengebot viel strenger als heute. Da war zum Beispiel zur Fastenzeit Fleischgenuss verboten, aber auch der Genuss von tierischen Produkten, was man heute gar nicht mehr verstehen kann. Denn damit waren Eier, Butter und Käse ja auch inbegriffen. Und dann hat er nach Rom geschrieben, sie dürftet keine nicht was verlangen, was nicht gehalten werden kann. Die Bevölkerung von Fribourg, das seien arme, einfache Leute, die vom Sennenbetrieb, Bergler, See und Wasser sei weit weg, also mit Fisch wäre hier nichts zu machen. Wovon sollen sie dann leben? Das sind die bekannten Brotbriefe. Die gibt's. Das ist nur ein Aspekt. Was noch für uns interessant ist, er hat sehr viel geschrieben, viel gepredigt. Und dann hat er den Rat von der Stadt veranlasst, einen Drucker, einen Buchdrucker in die Stadt und ihm Möglichkeit zu geben, in der Stadt zu wohnen. Damit er erstens einmal die Schriften von Canisius drucken und verbreiten kann und auch andere Schriften, die für den Klerus und für die Schule dringend benötigt werden. Am 21. Dezember 1597 ist er gestorben. Er hat im College selbst gewohnt und sein Sterbezimmer, das war lang, konnte man das besuchen, das ist in eine Kapelle umgewandelt worden. Und das konnte man lang besuchen, bis es dann abgeschlossen wurde, weil so viel Randaliererei und so weiter. Und 1925 ist er heilig gesprochen worden. Am 27. April wird sein Fest gefeiert. Und was jetzt für uns besonders wichtig war, Canisius mit seiner ganzen Biografie, sein Wirken für die Verteidigung, für den Glaube in Deutschland, sein Wirken, sein schriftstellerisches Wirken und seine missionarische Arbeit war für uns und für die junge Gleiser Vorbild. Und er im Bismarck-Deutschland damals hat ja auch für den Glaube gekämpft und ist verurteilt worden und ist aus Deutschland, musste fliehen. Und dann kam er ans Grab vom Canisius hierher. Und hier hat er seine Kongregation gegründet, das Presse Canisius Werk. Und da ist die Brücke vom Biografie Canisius, sein Wirken. Und er, der den ersten Buchdrucker nach Fribourg gerufen hat, weil er die Wichtigkeit von der Presse erkannt hatte, hat Gleiser übernommen und verwirklicht 1898. Der Gleiser ist auf seiner Flucht, er hat den Kanzelparagraf von Bismarck, der war damals im Kulturkampf, hat Bismarck im Klerus verboten, über Politik auf der Kanzel zu reden. Und der Gleiser als junger Vikar sagt, das gibt's nicht. Politik gehört auch in die Kirche. Und hinten in der Kirche hat Spitzel gestanden und aufgeschrieben, was er gesagt hat, weil er schon wegen seiner rebellischen Natur bekannt war. Und das wurde der Hauptstelle gemeldet. Da war aber eine Lücke, irgendwo eine undichte Stelle. Die hat den Bischof sofort informiert, er soll dem Gleiser befehlen, abzuhauen, sonst würde er verhaftet, denn es läge ein Haftbefehl für ihn vor. Und da ist der Gleiser Standepede, er konnte sich von niemand mehr verabschieden. Er hätte das Land verlassen sollen, war der Befehl von seinem Bischof. Mhm. Und sein Bischof hatte Kontakt mit dem damaligen Bischof Mermio, der war Bischof von Lausanne. Fribourg war damals noch kein, da war die Diözese Lausanne-Genf. Fribourg hatte als Anhängsel zu St. Gallen gehört, komischerweise. Und da hatte mit dem Bischof Mermio, wie sie sich verständigt haben, dort hat es ja noch kein Telefon gegeben, ich weiß das auch nicht. Ihm hat ein Gleiser gesagt, er sollte noch in die Schweiz zu Mermio. Der Gleiser ist an der Grenze, hat er sich von seinem Bruder noch verabschiedet und ist noch Einsiedler zu der Mutter Gottes. Und von Einsiedler nach Fribourg, weil er wollte ans Grab vom Canisius. Und das Grab vom Canisius ist der Verschordere, die Predigt über die Wichtigkeit von der Presse. Und das hat ihn derart gepackt, da Dann ist er zu Mermia, zum Bischof, und hat dort die Weisung vom Bischof empfangen, ist dann auf Frankreich als Hauslehrer. Und da fragt er ihn, wer denn der Schordere sei. Und da sagt er, das wäre ein junger Priester, ein begeisterter Presseapostel. Und da ist der Gleiser noch einmal, ehe er noch Paris weitergefahren ist, zum Schordere. Und das war gleich, der Funke ist übergesprungen. Und der Schordere sagt ihm, komm wieder. Aber er hat jetzt den Posten in Frankreich annehmen müssen und hat dort aber schon gemeldet, dass er nur 2 Jahre bleibt. Ist noch 2 Jahre nach Fribourg zum Schordere. Gleiser schreibt in seiner Autobiografie, am Grab von Canisius hat er versprochen, für den rechten Glaube zu kämpfen. Und das ist die Wurzel von uns. Die Rita Haub stellt Canisius vor, Bestsellerautor, und den betitelt sie, also das ist eben bei der Einführung, stellt sie Canisius vor. Wer war Canisius? Und das ist jetzt mit, also wie man heute ein Botschafter, eine große Persönlichkeit vorstellen wollte, mit dem Sprachgebrauch von heute, nicht von damals. Canisius war Bestsellerautor, Bildungsreformer, Botschafter Europas. So lässt sich das Leben von Petrus Canisius auf einen Nenner bringen. Er war ein Diplomat von europäischem Format und eine der profiliertesten Gestalten des 16. Jahrhunderts. Er hat als außerordentlich aktiver Christ auf das politische Leben seiner Zeit eingewirkt und es nachhaltig beeinflusst. Er war der eigentliche Kopf der katholischen Reform. Canisius und die ersten Jesuiten im deutschen Sprachraum versuchten die Kirche nicht mit Hilfe der Inquisition und nicht durch bloße Restauration, sondern von innen heraus zu reformieren. Durch Erneuerung des Klerus, durch Jugenderziehung, durch eine solide Ausbildung der Studenten an den reformbedürftigen Universitäten und durch Öffentlichkeitsarbeit. Sein Leitmotiv, persevera, halte durch, also sei beharrlich, sei standhaft, hat dabei als Motto, gerade auch in unserer Zeit, für die Situation des Glaubens in einer multikulturellen und pluralistischen Gesellschaft Gültigkeit. Dann Canisius war eine hochbegabte Persönlichkeit. Entsprechend vielfältig war auch sein Einsatz für Welt und Kirche. Er war Konzilstheologe, Professor der Theologie, Bildungsreformer, Berater in Kirche und Politik, Volksmissionar, Gefangenenseelsorger, theologischer Schriftsteller, brillanter Denker der katholischen Reform, vor allem aber Seelsorger und Prediger. Das wäre das Bild innerer Sprache vom 20. Jahrhundert und fast genau unsere Situation. Und da sieht man auch, dass es früher nicht viel anders war als heute und dass es vielleicht nur Einzelne braucht.
Was bedeutet jetzt das für Canisius' Schwestern in Fribourg, Schwester Juliana?
Also unser Gründer, wie bereits erwähnt, der Gleiser, war ein Schwarzwälder und hat sich schon als junger Student für die Presse eingesetzt. Er hat alles getan, was er konnte, geschrieben, wo er nur einen freien Moment hatte, um die Kirche zu verteidigen. Eben wie erwähnt, ist er am Grab vom heiligen Canisius ist er mit dem Chorier Schordere, der der Gründer der Paulusschwester hier in Fribourg ist, zusammengekommen. Er hat kurz vorher seine Kongregation gegründet. Und da haben natürlich 2 Feuer gefangen, 2, die gleiche Meinung haben und haben sich gegenseitig unterstützt. Gleiser ist dann nach Paris, ist zurückgekommen und hat mit dem Chorier Schordere zusammengeschafft im Pauluswerk. Über einige Jahre ist viel gereist, ist in alle Länder für Unterschriften der Bischöfe, für Anerkennung vom Pressewerk, hat auch vom Papst Bestätigung bekommen für das Pressewerk Und die zwei haben gut miteinander zusammengearbeitet. Der Chorherr Schortere hatte mittlerweile auch schon Pfarrer in der Unterstadt und Kleiser war sein Vikar. Dort hat er natürlich sehr viel Kontakt auch mit den Leuten gehabt. Ihm war das Anliegen, Freiburg ist ja deutsch- und französischsprachig und zur selben Zeit waren die Deutschsprachigen eher unterdrückt gewesen. Für die hat man nicht viel übrig gehabt. Das hat er gespürt und hat sich dann auch um alle die angenommen, die Burschen und Mädchen. Er hat einfach auch für die Seelsorge getan, aber auch zugleich für die Presse stark geschafft. Dann ist der Chorherr Schorter erst gestorben und es ist ein Bercier, ein Dominikaner, gerufen worden auf Freiburg als Direktor oder als Leiter von der Pauluswerk. Das war ein Franzose und der Kleisser war ein Deutscher. Die zwei haben sich nicht verstanden. Die haben ganz andere Ideen gehabt, ganz andere Auffassungen von Kirche. Sie haben sich auseinandergelebt und eines Tages ist Kleisser dann vom Pauluswerk weggegangen. Und er hat aber einfach für die Presse weiterwählen und hat eine eigene Kongregation gegründet. Das heisst, ursprünglich hat er eigentlich eine Zeitschrift gehabt, die Zeitschrift kann ich so stimmen, die hat er schon vorher gehabt. Und er hat für die Presse geschafft, hat aber nicht sofort eine eigene Presse können haben und hat ja eben die Not von diesen vor allem deutschsprachigen Leuten gekannt. Damals hat man ja in den Haushalt auch noch Angestellte gehabt, also Dienstmädchen, wie man gesagt hat. Und das sind sehr viele von der deutschen Schweiz, sind auf das Freiburg gekommen, in Haushaltsstellen. Und damals hat man ja nicht sagen, es gefällt mir nicht. Oder da hat man einfach müssen bleiben, ob es gegangen ist oder nicht. Und die Mädchen sind einfach verloren gewesen. Und dann hat er aus dieser Not raus, hat er eine marianische Kongregation gegründet, hier in Freiburg. Hat die Deutschsprachigen zusammengenommen, hat ihnen Vorträge gegeben, hat Predigen gut, hat auch sonst fürs Volk Predigen, deutsche Gottesdienste gehalten und predigt. Und hat dann 1897 die Marianische Jungfrauenkongregation für Dienstboten gegründet. Da ist eins von diesen Mädchen, die hier in Freiburg war, war Maria Wellauer von Lommis im Kanton Thurgau. Und er war auch ihr Berater, ihr Beichtvater, ihr geistlicher Begleiter. Und mit ihr hat er die Situation von diesen Mädchen besprochen und hat sie gewinnen können, dass sie sich als Präfektin von der Kongregation zur Verfügung gestellt hat. Und sukzessiv haben sie gefunden, wir sollten einen Ort haben, ein Heim, wo die Mädchen können sein. Und 1898, auch am 2. Februar, haben sie dann eigentlich im Stalden 2 eine Wohnung gemietet. Und die Maria Wellauer hat alles aufgegeben, was sie hatte. Und ist einfach in dieser Wohnung gewesen, da für die Mädchen, die kommen. Dass sie haben können am Sonntag ankommen oder wenn sie frei hatten, einfach eine Anlaufstelle, wo sie auch haben können gehen, wenn es nicht gegangen ist, wo man sie beraten hat. Und was für sie ganz wichtig war, sie hatte ja nur 2 Zimmer gehabt. Eine Küche mit einer Petrol, wo sie etwas warm machen konnte, Petrollampen, etwas. Und ein Bett und glaube einen Stuhl und sonst hatte sie nichts gehabt. Und am ersten Abend schon hat es geklopft an der Tür und ist ein Mädchen draussen gestanden und hat gesagt, es weiss nicht wohin und es ist einfach da und weiss nicht weiter. Und sie hat nachher gesagt, das ist jetzt die Bestätigung Gottes, dass das Werk gewollt ist und dass die Aufgabe, dass ich mich für die Aufgabe einsetze. Und sie hat mir ein Bett zur Verfügung gestellt und sie hat in der Küche geschlafen, vom Boden. Und das war eigentlich der Anfang gewesen. Schon bald haben sie müssen grössere Räume suchen. Und der hat natürlich Kleiser, als er gesehen hat, es hat junge Mädchen, die jetzt da sind, in diesen Stellen, die sich würden, zur Verfügung stellen, hat er gesagt, jetzt ist der Moment, wo ich mit der Presse anfangen kann. Und dann hat er grössere Wohnung gesucht, hat Setzkästen angeschafft, hat die Basis, die im Pauluswerk geschafft hat, war Setzerin gewesen. Die hat er geholt, damit sie die Schwester lehrt zu setzen. Und dann haben die Schwester angefangen zu setzen und dann hat er Druckerei gefunden, die Druckerei Franier damals. Die hat ihnen die Sachen gedruckt, dann haben sie angefangen, die Zeitschrift selber zu setzen oder kleine Gebetszettel oder Sachen zu setzen und zu verbreiten. Und so hat die Druckerei angefangen. Oft mussten sie im Versteckten arbeiten, dass man sie als Konkurrenz angeschaut hat, aber immerhin, sie haben fest geschafft, das Ganze hat sich weiterentwickelt. Sie mussten wieder grössere Wohnungen haben. Mit der Zeit haben sie dann auch Druckmaschinen anschaffen und selber drucken. Die Schwestern haben auch Broschüren machen, vor allem eben volkstümliche Sachen. Die Schwestern sind auch von Haus zu Haus gegangen, um zu schauen, die Sachen zu verkaufen. Wir haben auf einer Seite den sozialen Aspekt, mit dem Heim für die Mädchen, die hier in Freiburg waren, wo sie ein Heim hatten. Und auch wenn eines an einer Stelle gar nicht gegangen ist, hat man versucht, eine neue Stelle zu finden. und auf der anderen Seite die Presse, die sich weiterentwickelt hat. Seit der Stellenvermittlung war es so, dass auch Anfragen hier angekommen sind und die Schwestern die Stellen vermittelt haben. Die hatten Kontakt mit diesen Herrschaften, die Mädchen angestellt haben, weil ja die Mädchen dann in der Freizeit auch zu den Schwestern gekommen sind. Und dann haben sie die Stellenvermittlung übernommen und haben die Mädchen manchmal auch 2-3 Tage zum Übernachten gehabt und dann geschaut, wo ist eine Stelle, die dem Mädchen zusagt.
In Deutschland ist der Mädchenschutzverein und die sind nachher zusammengegangen. Die Stellenvermittlung Mariaheim hat sich verbunden mit der Pius-Gesellschaft, die damals als Mädchenschutzverein, also nicht die heutige Pius, die damalige Pius, der Mädchenschutzverein.
Die Stellenvermittlung haben wir ja dann noch viele Jahre gehabt. Die Mädchen waren ja die meisten auch Mitglieder von der Marianischen Kongregation gewesen. Also bis, ja gut, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre oder noch mehr. Auch eine von unseren Angestellten war Präfektin von der Marianischen Kongregation. Und immer eine Schwester hat sie begleitet. Sie sind öfter hier zusammengekommen, auch bei uns in der Kapelle oder auch in unseren Räumen sonst für ihre gemütlichen Zusammenkünfte. Und auf den 8. Dezember haben dann die, die nicht mehr da waren, viele haben ja geheiratet, sind zurück, sind überall gewesen. Und die haben dann immer auf den 8. Dezember ihr Wehegebet eingeschickt. Und jedes Jahr hat man den Bericht gemacht, wie in anderen Kongregationen, also Marianischen Kongregationen auch, mit denen jedes Jahr den Jahresbericht geschickt. Und die haben dann das Wehegebet ausgefüllt und zurückgeschickt. Und so hat man Kontakt gehabt. Viele haben auch noch persönlichen Kontakt gehabt. Viele sind bis ins hohe Alter, wenn sie haben können, wieder mal zurückkommen, die Schwestern besuchen, die sie damals gehabt haben, zum Teil auch wieder neue Herrschaften und so. Es war also ein reger Kontakt gewesen, auch diesbezüglich. Und sukzessiv sind natürlich von diesen Mädchen eingetreten und 1904 haben sie die erste Gelübde gemacht. Die erste Schwester, also ja. Der Kleiser hat sie dann auch religiös und so weitergebildet. Die Maria Wellauer ist auch auf Solothurn in die Visitation. Hat sie dort von einer Schwester Anleitungen bekommen über Ordensleben, über Konstitutionen und die haben ja nicht gewusst, wie eine Ordens- wie eine Gemeinschaft funktioniert. Und dort hat sie dann Anleitungen bekommen. Und dann haben sie auch Konstitutionen erarbeitet mit dem Professor Leib, der hat ihnen geholfen. Und der, seine Schwester war eben in der Visitation zu Solothurn. Professor Leib war dann im Collège Saint-Michel. Und der hat dann das vermittelt mit Solothurn. Und so sind sie zu Konstitutionen gekommen und haben eben 2004 die ersten ihre Gelübde abgelegt.
Ja.
Und sukzessiv ist die Kongregation gewachsen, sind neue Berufe gekommen. Man hat grösser wieder grössere Gebäude gebraucht. Man hat mehr Maschinen können anschaffen. Man hat den Verlag ausgeweitet. Das also Schwergewicht war auf Kleinbroschüren für die Schriftenstände in der Kirche. Einfach volksgerechte Literatur. Man hat auch verschiedene Bücher gehabt, aber nie hohe Theologie. Wir sind ja eine deutschsprachige Kongregation hier in Freiburg, die ja auch ein bisschen speziell ist und uns immer wieder mal Schwierigkeiten macht. Und man hat aber trotzdem diese französischsprachige Zeitschrift auch rausgegeben. Also wir haben Deutsch Canisius Stimmen und dann hat man Französisch Annales de Saint-Pierre Canisius. Das war aber nicht einfach die Übersetzung gewesen. Der Ausdruck von der Welt ist ein bisschen anders als der von der deutschsprachigen, oder? Also man hat es angepasst, inhaltlich, oder dann eben gewisse Sachen auch übersetzt. Ich meine, was Leben von Canisius, was Bericht waren, die man können übersetzen. Gewisse Artikel mussten wir anpassen. Und so ist dann 1951 hat man dann die Gebäude können bauen, wo wir jetzt sind. Das war alles zu klein. Die Schwestern haben in Säle fast, eben, wie man sagt, wie Sardinen, also Gänge ineinander in grossen Säle geschlafen. Der Platz war zu eng, auch für das Drucken und alles. Dann hat man da jetzt das Haus gebaut, wo wir jetzt drin sind, als Kloster. Und da unten an der Strasse ein Gebäude als Druckerei und Verlag.
Wie sieht das heutige Leben von der Canisius-Schwester hier in Freiburg aus?
Ich sage es jetzt mit meiner Wort. Wir sind noch 22. Durchschnittsalter, kann man sagen, 80. Nicht ganz, also 79 alt, sagen wir 80. So wäre ungefähr unser Leben Zeugnis geben, wie man auch im Alter menschenwürdig, gottesfürchtig leben kann. Und ich finde, gerade in unserer Zeit, die doch sehr stark mit der Überalterung halt kämpfen muss, ist das vielleicht auch eine Aufgabe, die wir jetzt, wo wir aktiv im Beruf nicht mehr sein können, aber durch unser Sein Zeugnis geben.
Also ich denke auch, das ist ganz wichtig für uns jetzt. Wir haben nach außen praktisch kein grosses Auftreten mehr, oder? Wir haben aber sehr viele interne Aufgaben. Durch unser Sein, wir nehmen uns mehr Zeit fürs Gebet. Auch die Anliegen des Gebets nehmen. Wir haben jetzt auch jeden Tag eine halbe Stunde Anbetung, was wir uns vorher, als wir aktiv waren, nicht können leisten konnten. Das heisst, wir haben das schon damals mit älteren Schwestern angefangen, vor etwa 20 Jahren. Aber jetzt können wir uns alle das mehr Zeit nehmen fürs Gebet. Und das wirkt sich ja auch, mehr Stille, mehr Gebet wirkt sich auf den Alltag aus. Wir haben aber auch noch viele Leute, die spüren, dass sie bei uns etwas bekommen. Also wir haben mehrere Schwestern, die Leute begleiten, am Telefon oder auch schriftlich, weil Leute immer wieder mit ihren Anliegen kommen. Viele Kontakte sind auch noch vom Verlag her, wo wir noch den Verlag haben. Wir haben ja immer noch die wunderbare Medaille, die wir vertreiben. Und das gibt auch für die Schwestern, die das besorgen, auch sehr viele Kontakte. Weil die Leute, man merkt zum Beispiel auch Wetterschwankungen oder so, oder da hat man ein bisschen mehr Telefon, weil die Leute eher ein bisschen jemanden brauchen, der sie anhört. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe, einfach da zu sein, für Leute, die ab vorne kommen oder Leute, die so kommen. Und unser Foyer ist natürlich auch noch wichtig in der heutigen Zeit. Einerseits tun wir im Foyer das weiterführen, was wir ja ursprünglich als Sozialarbeit gesehen haben. Wir haben immer ein Marienheim gehabt. Wir haben immer Raum gehabt für Frauen. Und wir haben auch jetzt im Foyer Studentinnen. Wir haben aber auch alleinstehende Frauen. Wir haben neu jetzt, wir haben eine Weile Ordensgemeinschaften gehabt, die gewisse Räume gemietet haben. Die haben jetzt auch die Schwestern nicht mehr, als sie es brauchen. Wir haben jetzt neuerdings Familien. Tun wir Wohnraum an Familien vermieten. Und wir haben immer wieder ein Zimmer frei zwischendurch oder ein Studio frei für Leute, die Stille suchen. Wobei aber da muss ich sagen, also wir geben keine Begleitung und wir geben nur Übernachten und Frühstück. Mit das Essen geben sind wir überfordert. Oder? Und die Gemeinschaft aufnehmen, die Leute, ist meistens auch nicht das, was sie suchen, ist auch nicht unbedingt das, was wir können leisten. Aber immerhin, wir haben immer wieder Leute, die kommen, die sagen, einfach einmal abschalten, einmal in einer Atmosphäre von Stille sein. Auch unsere Kapelle ist offen. Wir haben auch in den Gottesdienst immer wieder Leute, die zu den Gottesdienst kommen und mit uns Gottesdienst feiern, sei es Bewohnerinnen vom Foyer, sei es Leute von außen. Und es ist zugleich auch eine Bereicherung für uns, dass wir einfach nicht in uns abgeschlossen bleiben, sondern dass wir auch nach außen noch gewisse Kontakte haben. Auch noch Besuche von der Schwester oder so nehmen wir ins Esszimmer zum Essen, damit die Schwestern einfach wieder mal andere Gesichter sind. Und dann einfach unser Wesentliches füreinander da sein, miteinander da sein für uns selber und für die Leute, die uns brauchen.
In Freiburg gibt es viele kleine Klöster, die so im Hintergrund wirken tun. Wie erkennt man jetzt eine Canisius-Schwester?
Also am Kleid, je nachdem, wobei wir die ähnlichen Kreuzchen haben und die ähnlichen Schleier, es ist also nicht unbedingt das Kleid. Und dort denke ich, kommt es darauf an, wie wir nach außen auftreten. Ob wir für die Leute ansprechbar sind oder ob wir für die Leute verschlossen sind und wenn jemand etwas sucht und ich lasse irgendwie von mir von innen aus etwas wirken, dann kommen die Leute auch auf uns zu und dann fragen sie, was sind ihr? Oder wenn sie sich interessiert, dann fragen sie, wer sind ihr? Ich sehe es so.
Ich würde sagen, was unser Leitmotiv ja schon von Anfang an war, die Einfachheit. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wie mir in Brasilien war es beim Kapitel. Und da hat Schwester Neusa, wie sie gesagt hat, wie die Umgebung, wie die Fremde, die Kongregation beurteile und empfinde. Und dann hat sie gesagt, also sie hat es auf Portugiesisch gesagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ihr seid einfach, ihr seid direkt und einfach und nicht wie die anderen. Und das ist ein bisschen was auch unsere Einfachheit. Das ist ja unser Motto von Anfang an, der Geist von Nazareth, die Einfachheit.
Stichwort Brasilien. Wie sieht die Kongregation in Brasilien aus?
Ich fange vielleicht gerade mit der Generalleitung an. Wir haben 2002 die Generalleitung nach Brasilien übergeben. Also Brasilien ist 1951 gegründet worden. Und zwar haben die Redemptoristen die Schwestern gerufen für ihre Druckerei. Die haben eine Druckerei und einen Verlag in Aparecida, das Nationalheiligtum von Brasilien. Zwei Schwestern sind nach Brasilien gegangen. Der damalige Direktor ist vorher schauen, wie hat die Sache abgeklärt dort. Und nachdem die Schwestern gekommen sind, haben sie irgendeinen Unterschlupf gefunden bei anderen Schwestern, bis dann eine Wohnung bereit war für sie, und haben aber mit den Redemptoristen zusammengearbeitet. Und haben eigentlich viele Jahre mit den Redemptoristen in ihrer Druckerei. Es sind dann andere Schwestern nachgekommen, die haben dann auch gesetzt und Papier verarbeitet, Broschüren gemacht, mit Brasilianern zusammen und auch mit Redemptoristen zusammen. Die Redemptoristen haben dann so sukzessive eigentlich den Schwestern die Verantwortung übergeben. Und die Kongregation hat gesehen, das ist eine Überforderung, sie sollen das mit Einheimischen machen. Die Schwestern haben aber auch die ganze Not gesehen in Brasilien vom Volk und haben sich dann entschieden, mehr in den Sozialbereich einzusteigen. Und weil Aparecida ein grosses Nationalheiligtum ist, haben sie dann mit der Zeit auch ein grösseres Konvent können bauen, ein Haus können bauen und den Pilger aufnehmen. Ein Pilgerheim für vor allem Leute, die nicht ins Hotel wollen oder so. Und dann auch die Pilger betreuen. Und dann hat sich die Kongregation allmählich entwickelt. Sie sind dann nach Irati im Staat Paraná und haben dort mit einer Schule angefangen. Zuerst mit einer kleinen Haushaltsschule und nachher hat sich das weiterentwickelt. Nachher ist allgemeine Schule, Religionsunterricht, Katechese in einem ganz armen Favelenviertel. Heute hat sich das so entwickelt, dass eine Schule ist, ein Kollegium mit etwa 1000 Schülern, von Kindergarten bis Gymnasium Vorstufe. Und immer noch aber auch die Arbeit mit den Leuten, wobei das Quartier, das sie angefangen haben, ist heute natürlich ausbauen und ist ein schönes Quartier. Und die Favelen sind weiter raus. Und die Not ist in diesem Gebiet auch nicht mehr so gross, wie sie damals war. Und so sind die Schwestern an verschiedene Orte gerufen worden. Teils für Schule, teils für Buchhandlungen. Auch der Teil von der Gruppe, die nach Irati ist, ist dann nach Brasilia gerufen worden. Für eine Buchhandlung zur Zeit, wo die Stadt Brasilia aufgebaut worden ist. Die haben dort in einem riesigen Einkaufszentrum eine Buchhandlung mit einer Kapelle, wo ständig Leute drin sind. Man kann also kommen, wenn man will, sind immer Leute, die dort beten. Und dann haben sie andere Aufgaben übernommen, wie Schulen, Kinderkrippen, Pastoral, also Pfarreiarbeiten, dann auch Familienbegleitung. Sie haben auch angefangen mit im Nordosten mit Strassenkindern. Aber wir haben dann festgestellt, es ist sehr schwer, Strassenkinder zu begleiten, wenn es nicht eine grosse Organisation ist. Also die Schwester, die versucht hat, die Kinder zu betreuen und ihnen zu helfen. Wenn sie jemanden denunziert hat, war sie ja immer in Lebensgefahr gewesen, oder? Weil wenn dann etwas durchgesickert ist, jeder mal bei Nacht und Nebel müssen fliehen, oder? Und jetzt tun wir uns mehr darauf konzentrieren, die Familie zu helfen. Also, dass sie einen anständigen Wohnraum haben, dass sie Nahrung haben, dass die Kinder gezogen werden, dass man die Kinder in die Kinderkrippe nimmt, auch nachher noch begleitet, sie mit Medikamenten und alles, was sie brauchen, versorgt. Und der grösste Teil für die Unterstützung von dieser Arbeit kommt ja von Wohltätern, die wir hier haben in Europa, wie sich die Schwestern ja unentgeltlich für das einsetzen. So ist die Kongregation gewachsen. Wir haben im Moment 10 Niederlassungen in Brasilien. Wobei, das sind zum Teil kleine Gemeinschaften mit 2 und 3 Schwestern. Wir haben dann einfach gemerkt bei uns, wir werden älter, die Berufe fallen da aus. Und dann haben wir im 2002 Generalleitung nach Brasilien gegeben, wobei wir das vorbereitet haben. Wir haben also 10 Jahre vorher brasilianische Rätinnen in der Leitung, in der Generalleitung gehabt. Und haben 1998 im 100-jährigen Jubiläum beschlossen, dass im 2002, wir haben dann die letzte Amtsperiode auf 4 Jahre reduziert, anstatt auf 6, weil man in einem gewissen Alter weiss nicht, wie lange man noch Kraft hat. Und wir haben es einfach übergeben, solange wir noch Kraft haben. Und haben dann beschlossen, dass im 2002 eine Brasilianerin Generaloberin wird. Damals ist auch die Überarbeitung der Konstitutionen angefallen. Und das haben wir den Brasilianerinnen übertragen, dass sie Konstitutionen überarbeiten. Schon in Zusammenarbeit mit uns. Aber wir haben uns gesagt, wenn wir hier Konstitutionen überarbeiten und sie müssen sie nachher übersetzen, dann sind das europäische Konstitutionen. Wenn sie sie aber selber überarbeiten, und die jungen Schwestern sind ja in Brasilien, dann sind es ihre Konstitutionen. Und wir haben auch damals ein Kapitel in Brasilien gehalten, das erste Generalkapitel. Unsere Schwestern haben dort auch gesagt, ja, warum nicht nochmal da? Und wir haben einfach gefunden, wenn Brasilianerinnen in Brasilien eine brasilianische Generaloperin wählen, ist das etwas anderes, obwohl sie die Mehrheit gehabt haben, von ihnen in der Schweiz gewählt wird und nachher nach Brasilien kommt als Brasilianerin, ist es vom Gefühl her nicht das Gleiche. Eben haben wir immer ein bis zwei, also ursprünglich zwei, jetzt noch eine Generalrätin, die aber da wohnt, weil heute mit den heutigen Medien kann man ja gut Kontakt haben miteinander. Und die Berufe gehen leider in Brasilien auch stagnieren, gehen eher zurück. Das heisst, die haben dort jemanden Austritt gehabt. Im Moment haben wir einfach zwei Postulantinnen. In Brasilien sind es 58 Schwestern.
Nach den ersten Eindrücken von den Canisius-Schwestern im Jolimont in Fribourg möchte ich einen musikalischen Ausflug machen mit Thanos Abenjao, der in São Paulo aufgezeichnet worden ist. Nach dem liturgischen Ausflug von São Paulo, Danos Abinjao, möchte ich den Bericht mit der Schwester Juliana und der Schwester Maximiliana von der Canisius-Schwestern im Jolimont in Fribourg weiterführen. Wie wird die Spiritualität der Canisius-Schwestern geprägt?
Sehr stark marianisch. Also eucharistisch, marianisch, päpstlich, ursprünglich natürlich ganz stark auf Papst ausgerichtet. Aber die Spiritualität als solche ist nach Grignion von Montfort durch Maria zu Jesus. Also der Gründer hat grossen Wert darauf gelegt, dass wir einfach marianisch sind, dass wir Maria so als Mittlerin, also direkt zu Jesus gehen, aber auch die Mutter Gottes brauchen, die uns helfen tut, die uns auf dem Weg begleitet zu Jesus. Und von dort her kommt der Nazareth-Geist, wo man einfach sagt, in Einfachheit, leben nach dem Beispiel von der Familie von Nazareth. Und das hat auch der Gründer in seinen Vorträgen, hat er immer wieder den Nazareth-Geist hervorgehabt.
Wie integriert ihr das in den Klosteralltag?
In einer gewissen Einfachheit, in einem gewissen Miteinander. Also wir sind Menschen wie überall, oder? Aber wir geben uns gleich Mühe, einen einfachen Lebensstil zu haben, so viel wie möglich aufeinander einzugehen, miteinander zu sein. Eben uns immer wieder bewusst sein, einfach. Stille, das Ganze, alles geht eigentlich da drin rein, so aufeinander zugehen.
Bei uns gibt es kein Oben und kein Unten. Wir gehören zusammen wie in einer Familie. Jeder hat seine Aufgabe, aber wir sind für, miteinander, füreinander.
Schwester Maximiliana, wie sind Sie in die Familie gekommen?
Ich komme ja aus Deutschland. Ich war Gruppenführerin in der Pfarrei. Und in der Zeit, damals noch im Krieg, Saarbrücken, alles war zerstört. Wir haben keine Perspektive mehr gehabt, Schule war kaputt, alles ziemlich ratlos. Und in unserem Pfarreileben, dort waren wir sehr aktiv. Und wir hatten uns als Motto Beruf und Berufung, Aufgabe zum Wiederaufbau, zum ein neues Leben gestalten. Wie? In all den Trümmern, in all dem Kaputte rundum. Trotzdem nicht pessimistisch resignieren, sondern aufbauen. Und das war eine wunderschöne Gruppe. Und dann hatten wir uns dort das Thema gesetzt. Beruf und Berufung. Familie, Beruf, soziale Arbeit, wie. Und dann bin ich auf die Suche nach Unterlagen, nach Prospekten. Und ich habe immer ein bisschen an Kloster gedacht, auch für mich. Dann kam mir ein Prospekt von der Canisius. Dann habe ich gefragt rundum und ich habe es auch in der Gruppe vorgelegt. Und unser Pfarrer, der ist in die Bibliothek. Und in der Bibliothek war nichts als wie Fribourg und 3-4 Sätze von Canisius von der Gesellschaft. Und dann sagt, irgendwie hat mich der Prospekt aber angesprochen. Dann habe ich gedacht, ich gehe hin und gucke selbst. Und bin ohne Pass, ich wollte einen Passierschein haben, mir war die französisch besetzte Zone. Und bin hier aufs Bürgermeisteramt und die kannten mich. Dann die gesagt, nee, du bleibst hier. Wir geben dir keinen Passierschein. Du hilfst uns hier aufbauen. Bin ich halt ohne Passierschein, bin auf Straßburg, aufs Konsulat und habe mir einen Passierschein auf dem Konsulat erbeten. Die haben mir einen gegeben und kam dann nach Fribourg. Ich hatte nichts bei mir als eine Tasche, wo einfach das für ein paar Tage zu übernachten, was man da bei sich hat. Die Atmosphäre vom Haus, eben das Einfache, das Familiäre, eben kein Ober und Unter. Die Oberin war so herzlich, die Schwester Tadea mit dem Putzkübel. Es war irgendwas, was mich berührt hat. Die Arbeit in der Druckerei, das war noch im Alter, da war noch nicht die neue Druckerei. Wie ich die Schwestern an der Druckmaschine gesehen habe, wie die dort drucken, in der Setzerei, im Verlag, wie sie eine Schreibmaschine und Buchungsmaschine, praktisch, wo sie die Bücher verpackt haben und überall die gleiche Herzlichkeit. Dann habe ich gesagt, da bleibe ich und habe heimgeschrieben, ich bleibe. Das ist mein Ort. Das war natürlich für die Eltern ein Schock, aber sie haben es überlebt. Und das war, was mich dort sehr beeindruckt hat, von Hand geschrieben, das ist eines, und das war gerahmt. Über der Maschine, also an der Wand, das mit Kraftstrom und Lichtstrom, wir preisen den Herrn. Mit allen Maschinen, wir preisen den Herrn. Wir spielen darauf ein Loblied des Herrn. Sie singen mit stählernen Zungen dem Herrn. Sie klingen wie Orgeln zur Ehre des Herrn. Ein Arbeitstedeum zum Preise des Herrn. Dann habe ich gedacht, da bin ich am Platz. Aber ich habe gehofft, die fiel nach Deutschland. Was mich hier schon beim Eintritt am Bahnhof fast ganze Häuser, Leute mit gut angezogen, mit Kleider, mit Keroine. Und da bin ich mir fast wie ein Deserteur vorgekommen. Wie wenn ich fliehen würde aus dem Elend. Und das wollte ich nicht. Und dann dachte ich, doch, das ist was, die Einfachheit, aber nach Deutschland. Aber das Noviziat war hier. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen dich hier. Dann bin ich geblieben.
Schön. Schwester Juliana, wie sind Sie in die Familie in Fribourg gekommen?
Mir ist ganz anders gelaufen. Und zwar, ich habe in mir einfach etwas gespürt. Und bin nach der Schule auf Estavayer gekommen, in Sacré-Cœur, für die Haushaltungsschule und Sprachkurs. Es war einfach etwas in mir, und ich wusste was. Und eines Tages hat mir die Präfektin gerufen und dann haben wir so geredet miteinander. Und dann sagt sie, meinst du nicht, dass du einen Ordensberuf hast? Und dann gesagt, ja, ich weiß es nicht. Und so gesehen habe ich gefunden, mal, das ist das. Und dann gemerkt, jetzt hat sich etwas verändert in mir. Und dann habe ich, als ich heimgekommen bin in der Ferien, und das natürlich der Mama erzählt. Und dann sagt, Mama, du, jetzt machst du mal zuerst das Institut fertig und dann machst du eine Berufslehre. Und wenn du dann einen Beruf hast, und dann können wir wieder darüber reden. Sie hat also nicht Nein gesagt, aber sie hat auch gesagt, los, du bist zu jung, jetzt lehre zuerst. Dann habe ich das KV gemacht. Und habe dann noch eine Weile in dieser Firma gearbeitet, die ich die Lehre gemacht habe. Gut, mittlerweile ist Mama gestorben. Ich hatte noch 4 jüngere Geschwister. Und bin dann auch, ich war die Älteste und bin zu Hause. Für alles haben wir geschaut miteinander, oder? Dann, als Mama gestorben ist, wollte ich eigentlich die Lehre unterbrechen. Und der Papa gesagt, nein, du machst die Lehre fertig, wenn mir etwas passiert. Dann hast du einen Lohn, dann können wir zusammenbleiben. Und wenn du nichts hast, dann werden dir einfach auf Familie verteilt, oder? Und so sind wir zusammengeblieben. Und dann bin ich eben auf Basel an Kursen gegangen. Und einmal am Abend auch. Und dann nachher ist der Pfarrer auch gekommen, der ist in den gleichen Vortrag gegangen. Und dann sagt er, du, ich habe gemeint, du gehst unter den Schleier. Und danach habe ich gesagt, ja, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt mal nach England und dann mal etwas anderes erleben und dann sehen. Und dann ist das wieder irgendwie lebendig geworden. Ich bin natürlich dort schon fast jeden Morgen gemessen und alles. Und dann hat mir der Pfarrer Prospekt kommen lassen. Das heisst, ich hatte zuerst Prospekt von Metzingen gehabt. Und das hat mir nicht zugesagt. Und dann sagt der Pfarrer, er hat dort zu Freiburg studiert, er kennt den Presseorten. Und er lasse mir Prospekt kommen. Und ich habe einfach nicht gewusst, was. Dann habe ich mir so ein viereckiges Kärtchen geschrieben, auf dem Nachttisch mit dem Anruf von Heiligen Geist. Und das habe ich jeden Tag gebetet. Und eines Abends, als ich im Bett war, bin ich wieder aufstehen müssen. Und habe Prospekt aus dem Schrank rausgenommen, von Menzingen und von da. Und es war für mich klar, du musst ins Canisiuswerk. Und dann habe ich geschrieben. Und bin mir dann auch vorstellen, das hat gerade den Tag getroffen, den Todestag vom Gründer. Und am nächsten Tag haben sie eben die obrigkeitliche Hingabe an Maria nach dem Grinium von Montfort gemacht, also die Generaloberin. Gut, heute versteht man das schwer, aber das ist, der Grundgedanke ist eigentlich sehr schön. Oder? Also man weiss, ich muss es nicht machen, sondern der Herrgott macht es. Maria, der Herrgott macht es in mir, wenn ich sie in mir handeln lasse. Oder? Und das hat mich dann sehr tief beeindruckt und eben auch die Einfachheit. Oder? Es war alles schlicht und einfach gewesen. Die Schwestern haben geredet und ich konnte mit sein. Und dann bin ich heim und danach habe ich das natürlich dem Papa gesagt und daheim ein bisschen geschaut. Und nachher bin ich gekommen und habe in verschiedenen Orten eigentlich eingesetzt worden, das Noviziat und alles gemacht und bis heute, und ich habe es nie bereut. Was nicht heisst, dass es nicht am Anfang einmal gekriselt hat und wieder überlegt, bist du am rechten Ort, willst du mit, solltest du doch etwas anderes. Aber nachher mit der Zeit hat sich das geleitet und bin eigentlich auch bis heute glücklich. Wir haben schön miteinander, wie Schwester Maximilian gesagt hat, wir haben kein Oben und kein Unten, wir sagen einander Vornamen und seit einigen Jahren nicht mehr mit Schwester Oberin, also Achtung vor den Oberen schon, aber nicht, dass wir mit Oberin oder weiss ich, sondern wir tun einfach, wenn etwas ist, wir helfen zusammen beim Abwaschen, wo es ist, da gibt es keinen Unterschied, ob jetzt die Oberin geht oder ob jetzt wer geht, wenn man sieht, da fehlt jemand, dann springt man einfach. Und wir haben es wirklich schön miteinander.
Schön, danke vielmals.
Jetzt sind wir in der Kapelle von der Canisius-Schwestern. Schwester Juliana, können Sie ein kurzes Porträt machen?
Also wir haben hier in der Kapelle einen Sarkophag vom Gründer. Er war ursprünglich in der Liebfrauenkirche beerdigt. Und wenn wir die Kapelle renoviert haben, haben wir die restlichen, was noch übrig gefunden worden ist, hier angenommen und einen extra Sarkophag gemacht. Ja. Und der ist hier in der Kapelle. Und vor 10 Jahre, 11 Jahre haben wir gesagt, ja, wir haben nichts von der Gründerin. Die war auch lange Jahre irgendwie wie vergessen gewesen. Und dann haben wir eine Gedenktafel gemacht und die hängt jetzt oberhalb vom Gründer. Und rechts davon haben wir die Statue vom heiligen Canisius, der unser Patron ist. Und so haben wir hier ein Gebetsplätzchen, wo eigentlich unsere drei grossen Gestalten, die uns Vorbild sind, beieinander sind.
Die Kapelle ist zugänglich für die Öffentlichkeit.
Wir haben um 6:45 am Morgen beten wir die Laudes. Am 6:45 ist Eucharistiefeier. Anschliessend haben wir das Frühstück. Dann ist um 11:30 die Rosenkranz. Am 17:30 Anbetung. Anschliessend Vesper. Und am Samstag, Sonntag haben wir am 9 Uhr Gottesdienst. Die Kapelle ist offen für alle. Es sind vor allem auch die Leute, die bei uns im Foyer wohnen, die zu den Gottesdienst teilnehmen. Wir haben aber auch Leute von auswärts. Wir haben unsere Gottesdienstzeiten im Pfarrblatt veröffentlicht, damit die Leute wissen, wo sie einen deutschsprachigen Gottesdienst finden, wenn sie möchten.
Auch die Studiokapelle von Radio Horeb ist am heiligen Petrus Canisius geweiht worden. Der Programmdirektor, Pfarrer Kocher, hat eine hohe Verehrung für den heiligen Canisius. Und so hat er einmal im Rahmen von einem Bericht erwähnt.
Nach der Mutter Gottes ist sicher Petrus Canisius der entscheidende Patron für Radio Horeb. Es ist kein Zufall, ich habe das ganz bedacht so gewählt, dass er der Patron unserer Studiokapelle ist. Und wir sind in einer Situation der Neuevangelisierung, auch wenn unsere Lage nicht so drastisch und dramatisch ist wie damals bei Petrus Canisius, 9. Zehntel. Aber wenn wir näher hinschauen, haben wir unglaubliche Substanzverluste. Immer wieder darf ich auch mit Leuten auf Führungsebenen sprechen und sie sagen, es ist einfach nur verheerend. Es gibt kein Fundament, keine Grundlage mehr bei den Leuten. Und wir erleben ja in unserer Gesellschaft, was es bedeutet, wenn dieses ethische Fundament immer mehr wegbricht. wir müssen es irgendwie wieder schaffen oder lernen, auf diese einfachen und klaren Fragen und Essentials des Katholischen zurückzukommen. Und da ist Petrus Canisius sicher der richtige Mann.
Das ist der Programmdirektor Richard Kocher gewesen. Nach dem Bericht hoffe ich jetzt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie jetzt auch wissen, wo und wieso überhaupt die Unterlagen, die in den Schriften stehen, bei den Kirchen aufliegen, gedruckt werden. Dass Sie jetzt auch wissen, wo Sie diese wunderbaren Medaillen beziehen können. Und wie der heilige Petrus Canisius in Freiburg gewirkt hat, wie auch der Prälat Johannes-Evangelist Kleiser und Maria Wellauer. Vielleicht möchten Sie jetzt einmal einen Ausflug machen nach Freiburg in Scholimont zu den Canisius-Schwestern. Der Bericht ist unterlegt worden mit liturgischen Klängen, die in Sao Paulo aufgezeichnet worden sind. So möchte ich den Beitrag beenden mit Virgim Mao Apparecida.